Heute zu Gast ist Paul Metzger mit seiner Bauanalyse.com und wir sprechen nicht nur über Architektur, sondern auch über Fernsehproduktion, Digitalisierung und Fails als Gründer. Hey Paul, schön, dass du da bist.
Sehr gerne.
Herzlich willkommen bei Startup Kompass. Gründest du noch oder jonglierst du schon mit Herausforderungen? Hier bekommst du alle wichtigen Infos, hilfreiche Tipps und inspirierende Geschichten rund ums Gründen. Silke nimmt dich mit in den Alltag des Gründwerks, dem Gründerzentrum in Dachau, und spricht mit faszinierenden Persönlichkeiten aus der Startup-Szene.
Meine erste Frage an dich ist, was war dein erster Job? Darf gerne auch als Schüler oder Student sein.
Oh je, okay, ich hatte mehrere erste Jobs. Ich habe in einem Café gearbeitet. Ich habe mehrere Praktika am Filmset gemacht.
Also Filmset hört sich natürlich spannend an. Kannst du da vielleicht einen?
Ja, also am Filmset war ich in der Kameraabteilung und da ist mir aufgefallen, dass eigentlich die meisten Leute am Filmset eigentlich immer vor allem warten. Filmset ist wahnsinnig uninteressant, weil man eigentlich die ganze Zeit nur darauf wartet, dass das Licht eingerichtet ist, dass die Schienen verlegt sind. Und egal, ob das Schauspieler sind oder Einrichtungsausstatter, Make-up-Artists, eigentlich warten alle die ganze Zeit, bis es losgeht. Und dann ist eine Minute lang Action und dann ist wieder zu Ende. Weitaus unspektakulärer, als man denkt. Deswegen bin ich auch nicht zum Film gegangen, weil ich wollte eigentlich Filmregisseur werden. Aber ich bin jetzt Architekt geworden und ich bereue es überhaupt nicht.
Sehr cool. Vor allen Dingen hast du ja gerade vor 2 Wochen einen kleinen Oscar gewonnen, nämlich hier bei uns im Gründwerk als bestes Startup 2024.
Ja.
Und was machst du denn eigentlich mit deinem Startup? Was ist denn eigentlich da deine Idee?
Ich habe eine Software programmiert, die den Architekturentwurfsprozess automatisiert. Ich habe 4 Jahre lang eigentlich mich in das Baurecht reingefuchst und überlegt, wie könnte man den ganzen Prozess schneller, automatisierter, effizienter gestalten. Ich habe auch 8 Jahre in Architekturbüros als Architekt gearbeitet und da sind mir einfach sehr viele Probleme und Trends aufgefallen, nämlich dass es wahnsinnig lange dauert, bis ein Haus entworfen ist, was eigentlich nicht nötig ist, weil es ist eigentlich in den ersten Schritten nicht wahnsinnig kompliziert, ein Haus zu entwerfen. Da gibt es geometrische Rechenregeln und das kann ein Computer einfach viel, viel schneller.
Als Architekt stelle ich mir jetzt immer vor, super kreativ.
Also hinten raus irgendwo schon. Aber eigentlich ist die Architektur weitaus unkreativer, als man denkt. Es gibt ja den Begriff Form follows Function. Das ist für die, die den Begriff nicht kennen. Es besagt im Prinzip, dass die Form des Gebäudes sich nach der Funktion richtet. Also das macht man auch im Entwurf so, dass man sich eigentlich überlegt, okay, was will denn der Nutzer? Was sind denn so die harten, logischen Fakten? Und daraus ergibt sich dann eigentlich die Form. Also es ist eigentlich in den wenigsten Fällen so, dass man eine wilde Idee hat, irgendeine verrückte Form und dann ist es der Entwurf, sondern man leitet es immer von logischen Sachen ab und diese logischen Sachen sind halt letztendlich Baurecht, sind geometrische Rechenregeln und erst ganz hinten raus, wenn man das alles befolgt, dann kommt eigentlich die Kreativität und das ist eigentlich nur 1%, was dann noch übrig bleibt.
Okay.
Meistens.
Und deine Lösung greift jetzt genau an diesem Anfangs.
Genau. Ich denke da im Prinzip im Sinne der 20-80-Rule oder auch Pareto-Prinzip genannt, dass man mit 20% des Aufwands 80% der Ergebnisse erreichen kann. Ich habe noch nicht mal den Anspruch, dieses Problem komplett zu lösen, sondern ich habe es eigentlich nur vor, 80%ig zu lösen und das reicht meines Erachtens auch.
Das heißt, was muss ich mir darunter vorstellen? Also ich habe ein Grundstück und will jetzt was drauf bauen. Ich will da Wohnungen bauen, also Mehrfamilienhaus mit mehreren Wohnungen. Ich komme zu dir und sag: Wie kannst du mir helfen, Paul?
Genau, also es ist eigentlich ein ziemlich niedrigschwelliger Prozess. Also der Kunde, das sind bei uns vor allem Immobilienmakler, Architekten, Projektentwickler und private Grundstücksbesitzer. Die kommen zu uns, haben ein Grundstück und sagen, hey, ich weiß gar nicht, was drauf passt. So, dann kann ich dieses Grundstück bei mir in die Software einspielen. Und dann wirft die Software innerhalb von wenigen Sekunden sehr, sehr viele Entwurfsmöglichkeiten aus. Und eben weil die Architektur so auf Logik basiert, ist das eben möglich. Also die Baukörper, die generiert werden, das sind einfach erstmal nur Bauklötze. Aber im weiteren Schritt kann man die dann auch noch detaillieren und dann auch in eine KI geben. Aber das ist dann nochmal ein anderes Thema.
Das heißt, du schaust, was ist das lokale Baurecht? Was sind Abstandsregeln zum Nachbargrundstück? Wie darf die Dachform aussehen?
Ja.
Sowas kannst du alles automatisiert auslesen,
ja,
aus digitalen Daten, die du zur Verfügung hast. Und daraus baust du Entwürfe und du visualisierst das ja dann auch.
Genau, die Visualisierung kommt dann ein bisschen hinten raus. Es ist ein bisschen ein zweischrittiger Prozess. Also sind erstmal Algorithmen und danach kommt die KI. Die KI ist meines Erachtens dann sinnvoll, wenn das Problem so komplex wird, dass es nicht mehr durch einfache Algorithmen zu lösen ist. Aber ich habe halt eben den Ansatz, dass die Architektur einfach ist und deswegen versuche ich es im ersten Feld mit Algorithmen zu lösen und dann durch KI sozusagen noch fotorealistische Bilder zu generieren.
Das kann man sich übrigens auch anschauen auf deiner Webseite. Da gibt es auch coole Videos dazu. Bauanalyse.com.
Ja.
Wir verlinken es euch auch in den Shownotes. Also dann hast du das visualisiert und was sagen die Architekten dazu?
Ganz gemischtes Feedback. Also man könnte natürlich, die Frage ist gerechtfertigt, erstmal überlegen oder denken, ich nehme denen Arbeit weg. Die fühlen sich auf den Schlips getreten. Das kann ich nachvollziehen. Aber eigentlich ist es eher so, dass ich ein Tool für die Architekten bieten möchte. Und zwar, ich glaube nicht, dass es einen Architekt gibt, der gerne Abstandsflächenregeln berechnet.
Ja.
Habe ich nämlich selber gemacht, ist jetzt nicht so toll. Von daher benutzt mein Tool, kommt auf 80% von dem, was ihr machen müsst und dann die letzten 20% kann man dann eben in eine schöne Fassade stecken, in einen schönen Grundriss und das ist dann die Arbeit, die ja einem Architekten Spaß macht. Aber so dieses Logische, das ist eigentlich von den Kollegen, die ich kenne, legen da nicht den Fokus drauf. Von daher, das Feedback ist sehr, sehr gemischt. Manche sind da so ein bisschen ablehnend und so, ja, das kann ich besser. Brauchen halt dann auch länger. Ein Architekt braucht für die Leistung mehrere Wochen, ist dann nicht so gut aufbereitet. Ich brauche halt 24 Stunden und es ist halt 3D und ausgewertet.
Ganz ehrlich, auch im Preis attraktiver für den
Kunden. Im Preis auch attraktiver deswegen, natürlich. Ich glaube, dass es da keinen Weg dran vorbei gibt. Wenn es nicht meine Software erlöst, dann gibt es definitiv andere Softwareanbieter, die das dann stattdessen lösen werden. Und dann kommt der Architekt dann nicht dran vorbei, irgendwann auf so eine Lösung zurückzugreifen. Also es ist nicht, geht nicht um mich. Die Lösungen werden kommen, weil das einfach, es gibt so viel Daten zur Verfügung. Also ich greife auf die amtlichen Geodaten zurück. Das ist das Gelände, das sind die 3D-Gebäudedaten und die Katasterpläne. Die füge ich erstmal im ersten Schritt zusammen zu einer Datengrundlage. Und auf dieser Datengrundlage kann ich dann die unterschiedlichen Entwurfstypologien generieren. Und da hört es ja nicht auf. Es gibt so viele Datensätze, die man anzapfen kann. Leider gibt es noch kein deutschlandweites Baumkataster. Das wäre natürlich auch was Tolles, wenn man die Bäume auch gleich noch importieren könnte. Wüsste man, okay, hier steht ein Baum, ein geschützter Baum. Oder wie schaut es auch mit Bebauungsplänen natürlich aus? Auch so eine schwierige Sache. Satzungen sind schwierig. Ich werde auch noch, sage ich mal, Marktzahlen importieren, wie jetzt Bodenrichtwerte etc. Also im Prinzip soll es eine Plattform werden, wo ganz viele Daten zusammengetragen werden, ausgewertet und dann anhand dieser Grundlage unterschiedliche Entwurfsmöglichkeiten erzeugt werden sollen.
Aber du passt ja das Gebäude auch schon an die Struktur des Geländes an. Also wenn es irgendwie ein abfallendes Gelände ist oder so, dann hast du das auch schon mit drin und dann wird auch schon berechnet, was das für die Wohnfläche ausmacht oder die Fläche an sich, die man bebauen kann.
Ja, oder zum Beispiel auch bei Dachschrägen ist es ja auch immer die Frage, wie ist es da mit Wohnfläche? Wenn ich die Dachfläche generiert habe in Anlehnung an die Nachbarschaft, weiß ich, okay, zwischen 1 und 2 Meter lichter Raumhöhe wird die Wohnfläche nur zu einem 1/2 Quadratmeter gerechnet, dann kann ich das im Prinzip auch so berechnen und geht halt viel schneller, wie wenn das ein Architekt manuell machen muss.
Wäre das auch etwas, was fürs Ausland auch interessant wäre? Und wie viel komplizierter ist das dann?
Die Frage ist immer, wie viel baurechtliche Aussagekraft möchte man generieren? Wenn man jetzt natürlich alles berücksichtigt, was ein Gebäude definiert, dann wird es im Ausland auch wieder schwierig, weil natürlich jedes Land hat die eigenen Gesetze. In Griechenland sicher anders wie in Amerika. In Deutschland ist es wahrscheinlich schon auch in der oberen Liga, was Komplexität angeht. Deswegen ist es eigentlich ganz gut, hier anzufangen. Aber natürlich lässt sich das ausweiten auf die ganze Welt. Und das wird auch der Fall sein. Letztendlich ist es einfach eine Frage der Datengrundlage, die immer und mehr vorhanden sein wird. Und dann kann man letztendlich für jedes Grundstück auf der Welt, solange man Grundstücksgrenzen hat, kann man eigentlich Berechnungen fahren lassen. Also da wird extrem viel Zeit gespart werden in Zukunft, was hoffentlich dazu führt, dass mehr gebaut wird.
Ja, genau. Das ist ja auch ein wichtiger Punkt, den wir als Voraussetzung haben in Deutschland, dass wir mehr Wohnraum schaffen, gerade in Ballungsgebieten. Da sagst du ja auch immer so, das Verdichten in den, das ist vielleicht für einen Architekten wenig spannend, aber das ist natürlich super interessant für das, was baulich machbar ist. Ne? Gerade jetzt in Städten, wenn da ein kleines Haus abgerissen wird, was ist die maximale Baugröße, die man da hat, um Wohnungen zu schaffen oder so, um eben die Verdichtung noch.
Genau, gerade bei kleinen Grundstücken, wie jetzt zum Beispiel in der Altstadt oder so, da ist mein Programm eigentlich ganz besonders gut geeignet, weil das auch Grenzbebauungen berücksichtigen kann. Und gerade bei kleinen Grundstücken ist es ja mit den Abstandsflächen sehr, sehr schwierig. Auf einer großen grünen Wiese, die hektargroß ist, ist es jetzt nicht so schwer. die maximale Baumasse zu berechnen. Aber bei kleinen Grundstücken wird es dann schon manchmal sehr, sehr schwierig. Bayern gibt es auch noch die sogenannte 16-Meter-Regel, auf die ich jetzt nicht weiter eingehe. Aber das sind dann so Satzungssachen, die dann das alles schon wahnsinnig verkomplizieren, das Ganze.
Ja, da sind wir in Deutschland halt groß.
Das ist schon erstaunlich. Und da gibt's halt, also ich muss sagen, ich wüsste im Großen und Ganzen nicht, wie ich das Baurecht besser machen soll. Aber im Kleinen gibt's dann schon so Sachen, wie zum Beispiel, es wurde die Bayerische Bauordnung novelliert. Da wurde festgelegt, wie groß der Grenzabstand zum Nachbar sein muss. Mhm. 0,4 mal die Wandhöhe. Geometrisch eine Diagonale. Also wenn du eine Wandhöhe von 100 Metern hast, dann hast du 40 Meter zum Nachbarn. Das ist jetzt ein extremes Beispiel.
Ah, ja,
also 40% der Wandhöhe umgeklappt ist der Abstand zur Nachbarschaft, egal.
Ah ja, okay.
Ja, so, jetzt fangen aber die ganzen Gemeinden an, einzelne Satzungen in Kraft zu setzen, die diese Regel überschreiben. Also Dachau hat eine andere Abstandsflächensatzung wie jetzt Weißensee oder wie Marktindersdorf. Und diese Satzungen müssen halt erst recherchiert werden und das macht das Baurecht letztendlich wieder viel zu kompliziert.
Ist das denn auch etwas, was du digital auslesen kannst oder sind das tatsächlich Sachen, die man dann im Nachgang nachschlagen muss?
Die muss man eigentlich im Nachgang nachschlagen. Also wenn wir sehen, wir haben ein Grundstück in Bayern, dann recherchieren wir die Abstandsflächensatzung und tragen den Abstandsflächenfaktor ein. In einer perfekten Welt gäbe es natürlich eine Datenbank, wo diese ganzen Informationen abgelegt sind und dann könnte man das einfach per Schnittstelle abrufen, aber gibt es halt leider nicht.
Naja gut, wir sind ja auch noch auf dem Weg der Digitalisierung, also muss ja auch noch ein bisschen Luft nach oben sein. Okay, was passiert denn dann eigentlich, wenn jemand zu dir gekommen ist, die Adresse gesagt hat, der hat jetzt von dir die maximale Wohnfläche genannt bekommen, die man da drauf erzeugen kann, ein paar Beispiele, wie es aussehen könnte. Du machst ja dann auch mit KI nochmal ein Rendering, wie das dann wirklich aussieht, also übrigens sehr hübsch anzuschauen, wie das dann aussieht, wie so ein Gebäude aussieht, wie sich das einfügt in die Umgebung und was muss man dann eigentlich noch machen, um dann wirklich bauen zu können? Und würdest du die Leistung auch übernehmen?
Also die Leistung übernehmen wir auch. Also nach dieser schnellen, unkomplizierten Bauanalyse, nenne ich es, kommt dann eigentlich in den meisten Fällen eine Bauvoranfrage. Das ist so eine kleine Baugenehmigung. Und dann im zweiten Schritt dann eigentlich die ganz standardmäßige Baugenehmigung, wo man dann einfach rechtlich bindend Baurecht bekommt. Das machen wir auch. Das ist dann aber ein sehr manueller Prozess, weil das dann einfach so dermaßen ins Detail geht, dass ich glaube, dass man es wahrscheinlich nie automatisieren kann, leider. Kurzes Beispiel, in Dachau gibt es halt jetzt auch eine Mobilitätssatzung, die vorschreibt, wie viele Fahrradstellplätze im Vorgartenbereich eingeplant werden muss.
Okay.
Neben den normalen Stellplätzen jetzt auch Fahrradstellplätze. So, dann hast du noch einen denkmalgeschützten Baum auf deinem Grundstück. Dann hast du die Abstandsflächen, du hast noch das Wasserrecht, das du beachten musst. Ist es Überschwemmungsgebiet oder nicht? Es gibt noch Wegerechte, Abstandsflächenübernahmen. Ja. Ist letztendlich das Grundstück mit so vielen Informationen belegt, dass man es, weil vielleicht am Ende des Tages kann es dann doch nur eine KI.
Aber die Informationen liegen halt nicht alle digital abrufbar.
Ja, das ist natürlich das allererste Problem, dass die Informationen einfach nicht zentral vorhanden sind. Also es gibt jetzt für Bebauungspläne, also ein Bebauungsplan sagt im Prinzip, was wo gebaut werden darf. Dafür gibt es jetzt eine Maßnahme, die heißt X-Planung. Das ist im Prinzip ein Datenformat, das Bebauungspläne digitalisiert. Und das ist der erste Schritt eigentlich dahin, dass das alles ein bisschen zentraler erfasst wird, das Ganze. Und ich muss sagen, also man lästert ja gerne über Ämter und sowieso über den Staat, aber ich muss sagen, was da eigentlich an Digitalisierung umgesetzt wird, ist eigentlich schon recht beachtlich. Also allein, dass die Geodaten vorhanden sind, kostenlos. Das hat vor mehreren Jahren für Bayern, haben diese Daten noch 500.000 Euro gekostet. Jetzt sind sie einfach kostenlos zur Verfügung. Die Bebauungspläne werden digitalisiert. Satzungen sind natürlich jetzt immer noch so ein Hinkefuß, aber da tut sich schon sehr, sehr viel. Also ich glaube, der Trend geht schon in eine gute Richtung.
Auch gut zu hören. Das war mal ein
bisschen. Man gar nicht glauben, gell? Aber es ist so.
Ja, aber ich glaube, wir haben einfach so viel Informationen. Deshalb ist der Schritt bis zur vollen Digitalisierung ist einfach wahnsinnig weit und wir müssen ja mit irgendwas anfangen. Und es ist ja cool, wenn das schon in einem guten Maße gemacht wird.
Ja, finde ich schon.
Jetzt hast du ja auch, bevor du die Bauanalyse.com gemacht hast, hast du ja auch schon ein paar andere Sachen gegründet. Du hast das mal irgendwann so im Nebensatz fallen lassen. Ja, ich muss ja auch ein paar Sachen erstmal machen und damit auf die Nase fallen und dann auf das Richtige zu kommen. Hast du da mal ein Beispiel, was so gar nicht funktioniert hat?
Also ich habe vorhin mal nachgezählt, es sind 15 Projekte, die ich hinter mir habe. Okay. Das kann man jetzt nicht als komplett vollwertige Firmengründungen sehen. das wäre jetzt ein bisschen übertrieben, aber es waren auf jeden Fall Geschäftsideen, alle im Rahmen der Digitalisierung oder Automatisierung, die ich mir ausgedacht habe und ich riesengroßen Spaß daran hatte, das selber umzusetzen, zu programmieren, eigentlich gebootstrapped umzusetzen, also ohne Fremdkapital, ohne noch nicht mal mit einem Co-Founder oder mit einem Team, sondern eigentlich wirklich hardcore on my
alleine.
Own umgesetzt. Und ja, wahrscheinlich war das auch eine der Gründe, warum es eigentlich dann bei den letzten 15 Projekten nicht funktioniert hat, weil ich es eventuell einfach zu schlank durchgeführt habe.
Ja. Hast du ein Beispiel, was irgendwie...
Es ist eine ganze Batterie. Jedes Einzelne ist relativ unspektakulär. In der Summe ist es eigentlich eher interessant. Ja. Also angefangen, ich habe auf jeden Fall früher sehr, sehr viele Kurzfilme gedreht. Dann habe ich angefangen, Karten, Maps für Computerspiele zu entwickeln. Das war so die ersten architektonischen Schritte eigentlich. Ich habe eine kleine Liste. Darf ich da mal ganz kurz spicken?
Ja, ja, spick ruhig.
Ich gehe nicht groß ins Detail, aber ich gehe einfach nur ganz kurz... schneide ich es mal an. Also ich hatte die erste Website, die ich hatte, das war eine Plattform, wo man seine Lebensqualität berechnen konnte. Das ist komplett unnötig.
Wie cool ist das
denn? Da gab es so unterschiedliche Kategorien und dann konntest du die ankreuzen und am Ende hat die Webseite dir gesagt, ob du glücklich bist oder nicht. Total unnötig.
Das musst du mal wieder aufgreifen.
Ja, und vielleicht. Ich muss sagen, auch die meisten Sachen, die sind auch komisch und ich weiß auch nicht, warum ich da Zeit reingesteckt habe. Dann habe ich eine Crowdfunding-Plattform für Kinos versucht ins Leben zu rufen. Es war auch viel zu groß, der Gedanke hat nicht funktioniert. Ich hatte ja eine Software programmiert, ein bisschen komplizierter. Wenn man auf eine Webseite geht, würde der Browser hätte die Möglichkeit, Bitcoins zu schürfen. Und anstatt, dass eine Webseite über Werbung Einnahmen generiert, könnte sie auch Werbung über den Browser der Besucher generieren, die für den Webseitenbesucher Bitcoin schürfen. Aber das war halt auch noch, wo jetzt, sage ich mal, das mit den Kryptowährungen ein bisschen in den Kinderschuhen war und das hat letztendlich auch nicht funktioniert. Ich habe einen Kamerasensor entwickelt für Virtual Reality, die im Prinzip für Fischaugenobjektive die Krümmung an den Rändern korrigiert, hat auch eigentlich keinerlei Geld abgeworfen oder irgendwas. Dann habe ich noch eine Park-App entwickelt. Das ist im Prinzip sowas wie Airbnb für Parkplätze gewesen. Hat auch nicht funktioniert. Da habe ich versucht, eine Firma zu gründen. Bottlebags hieß die. Im Prinzip so ein Pfandflaschenrückholservice. Also jeder kennt ja so diese Box bei sich zu Hause, wo das Pfand drin steckt. Dachte ich, warum holt man das nicht ab? Ich glaube, es gibt mittlerweile so einen Dienst. Ich bin mir nicht sicher. Bin ich einen Tag in München rumgefahren und habe Pfandflaschen eingesammelt. Dann hatte ich eine Plattform, wo man seine Freunde und Bekannten anonym konstruktives Feedback geben kann. Das ist ein heikles Thema, das habe ich im Studium gemacht. Da waren auch sehr viele Leute auf dieser Plattform. Also es gab einzelne Kategorien und dann, ich meine, Leute lästern gern über andere Leute. Warum kann man es der Person nicht direkt sagen? Zwar anonym, aber ich meine, das hilft vielleicht manche Leute zu wissen, hey, was denken denn eigentlich andere über mich? Kann ja sein, dass man sich weiterentwickeln möchte.
Und was war so das Feedback vom Feedback?
Ja, es gab unterschiedliche Kategorien und achso, das Feedback zu
ja,
diesen...
Ja, also hat das funktioniert?
Ich meine, das war natürlich eine wahnsinnig polarisierende Geschäftsidee, weil die natürlich wirklich in das Bienennest reinsticht. Niemand möchte eigentlich wissen, was andere über einen denken, so direkt.
Ja,
zu
genau.
Transparent. Aber irgendwie wollte es dann doch jeder wissen und... Das hat sich sehr, sehr schnell am Campus verbreitet, das Ganze.
Okay, cool.
Ja. Hat aber auch für so ein bisschen Schwierigkeiten gesorgt. Aber ich meine, im Studium darf man sowas ausprobieren.
Ja.
Aber ich habe es dann auch wieder gelöscht, weil ich mir dachte, das ist irgendwie ein bisschen zu heftig, die Idee. Genau, dann hatte ich noch eine Reise-App, hat nicht funktioniert. Randomize war so eine App, die ein bisschen wie das heutige TikTok ist, aber natürlich nicht so weit entwickelt. Ich habe eine Corona-App geschrieben, die im Prinzip sowas macht wie... Heute diese Corona-Apps, die es gab während der Pandemie mit dem QR-Code, wo man sich beim Restaurant einscannen kann, habe ich auch sowas programmiert, aber ohne Kontakte wird es schwierig, sowas dann ins Leben zu rufen. Und ja, dann bin ich jetzt heute quasi an meiner letzten Geschäftsidee angekommen, Bauanalyse, und das funktioniert.
Jetzt hast du dann ja schon eine wahnsinnige Erfahrung mit Fails.
Ja, definitiv, ja.
Was wäre denn dein Tipp für Gründer, was sie auf jeden Fall beherzigen sollten?
Also ich glaube, man muss die Schnittmenge finden zwischen dem, was einem Spaß macht und dem, was Geld bringt. Das ist leider so. Also klar kann man Business Non-Profit gründen, keine Frage. Aber es macht halt mehr Spaß natürlich, wenn man auch einen Umsatz generiert. Muss man ja auch. Man muss ja von irgendwas leben. Also vor allem lege ich wahnsinnig viel Wert drauf, dass es halt einem Spaß macht. Das ist jetzt irgendwo ein No-Brainer, aber man muss halt eigentlich ja sein ganz restliches Leben mit dieser einen Geschäftsidee verbringen, wenn sie funktioniert. Und wenn das einem nicht ansatzweise Spaß macht, dann ist es natürlich überhaupt nicht möglich, langfristig Durchhaltevermögen aufzubauen. Und letztendlich, das Wichtigste ist einfach das Durchhaltevermögen. Aber das kriegt man natürlich nur, wenn man Spaß daran hat, was man macht. Und ich hatte Zeiten, da war alles gegen mich. Und ich habe eigentlich nur dran weitergearbeitet, weil ich Spaß dran hatte. Keine Sicht auf Erfolg, nichts. Und ich habe einfach nur dran weitergearbeitet, weil ich einfach Lust drauf hatte. Es war mein Hobby und irgendwie hat es ja dann halt doch funktioniert.
Jetzt zahlt sich's aus. Ja, schon. Super. Ja. Vielen herzlichen Dank.
Ja.
Toll, dass du heute da warst.
Sehr gerne.
Und auf bald wieder. Und dann sprechen wir hoffentlich
gerne
über die Wachstumsschritte, die du gemacht hast.
Ja, oder über die 16. Geschäftsidee.
Nein, wir bleiben jetzt erstmal bei der 15. Vielen Dank dir.
Das war Startup Kompass, der Podcast aus dem Grundwerk. Wenn euch das gefallen hat, empfehlt uns weiter und lasst gerne eine Bewertung da. Wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch. Bis bald.